Jo, ihr wisst ja, ich stand immer sehr gern ebenerdig, nämlich einigermaßen auf Augenhöhe und nicht so eher von oben herab. Und ich glaube, man sieht mich ja auch sehr, sehr gut. Also ich sehe euch jedenfalls alle sehr, sehr gut. Genau. Ich möchte mal gerade schnell vorweg schicken. Also nach meinem Predigteil werdet mir das Lied miteinander singen. Und danach gibt es, ich sage dem so, einen Plenumsinteraktionsteil. Der ist völlig ungefährlich für euch. Einfach, dass ihr das schon mal gerade wisst. Also ich habe das schon hin und wieder mal in den letzten Jahren gemacht, dafür Raum gegeben. Es geht einfach darum, so in einer Viertelstunde ist einfach so Zeit, dass ihr, wer möchte, reagieren kann auf meine Predigt mit einer Nachfrage, einer Verständnisfrage oder einer Ergänzung. Ich bin ja hier schließlich auch nicht Gott und allwissend und so. Und deswegen ist immer ganz spannend. Wir alle haben den Heiligen Geist, ihr auch. Ihr alle habt Lebenserfahrung. Ihr alle kennt die Heilige Schrift. Und darum ist es wertvoll, auch wenn ihr hier und da eine Ergänzung vielleicht anbringt oder vielleicht eine Erfahrung gemacht habt im Zusammenhang mit dem Predigtthema. Und dafür möchte ich einfach Raum geben. Und ich werde da so ein bisschen hindurch navigieren. Und ich sage das einfach schon mal, dass ihr euch vielleicht während dem Predigtteil auch so ein kleines bisschen schon darauf einstellen könntet. Genau. Ja, und sonst möchte ich kurz noch sagen, ich bin richtig gern heute Morgen wieder hier in eurer Mitte. Ich bin auch schon von so vielen herzlich willkommen geheißen worden. Man hat mir schon einen Kaffee serviert und wir haben schon gemeinsam gebetet. Und die drei Damen hier vorne in der zweiten Reihe, also nichts gegen die zweite Reihe, aber das ist jetzt gerade so hier in der zweiten Reihe, die haben mich schon extrem ermutigt. Und ich habe den dreien gesagt, wenn ich mal einen Taucher habe, gleich während meiner Predigt oder nicht mehr weiter weiß oder nicht motiviert bin, dann schaue ich nur die drei Damen an mit ihrer Ausstrahlung und dann geht es mir gerade wieder so richtig gut. Also herzlichen Dank, dass ihr drei auch vor allem da seid und mich auch gerade so toll angesprochen habt. Herzlichen Dank. Jo, ich habe euch einen Bibelabschnitt mitgebracht aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Das ist ein Teil vom ganzen Kapitel 2. Ich habe bewusst einen Teil ausgewählt, um da hindurchgehen zu können und da auch eine gewisse Vertiefung zu machen. Genau. Und es geht in diesem Bibelabschnitt, das muss man sich mal vor Augen halten, um Aussagen, die schreibt der Paulus an Christen in Ephesus. Ich stelle mir vor, es könnte vielleicht sein, dass damals die Christen in Ephesus ein bisschen eingeschlafen sind in ihrem Glauben oder irgendwie so ein bisschen ab der Rolle gelaufen sind und einfach wieder so ein bisschen so einen Schuss gebraucht haben, so Motivation und Klarheit, um wieder gut unterwegs sein zu können mit Jesus Christus. Und genauso habe ich mir so gedacht, könnte ja dieser Bibelabschnitt vielleicht für den einen oder die andere hier jetzt auch heute Morgen für euch als Gemeinde auch wertvoll sein, heilsam sein, um sich neu auszurichten, sich neu zu fokussieren auf Jesus Christus, neu aufzustehen, neu einen Entschluss zu fassen. Ja, ich gehe wieder ganz bewusst und gerne weiter mit Jesus Christus. Und vielleicht ist heute Morgen auch jemand in unserer Mitte, wo auch plötzlich merkt, also so richtig so eine Weichenstellung, um mit Jesus Christus unterwegs zu sein, habe ich in meinem Leben eigentlich irgendwie noch nicht so richtig erlebt. Dann könnte das meine Predigt heute Morgen auch wie so eine Art freundschaftlicher Wecker sein, Aufwecker, um zum ersten Mal auch einzuspuren hinter Jesus Christus her. Und da finde ich es ganz toll, dass es da die blauen Männchen und Frauchen gibt. Die blauen, gell, habe ich vorhin gehört. Gelb, blau, nicht grün, genau, blau. die auch bereit wären, dir allenfalls Unterstützung zu bieten, wenn du möchtest. Beim Neustart mit Jesus Christus oder beim wieder bei Jesus vor Anker gehen und weiterzulaufen. Genau. Gut, ich nehme euch also gerne mit jetzt auf eine Zeitreise. Und dieser Begriff ist ganz, ganz, ganz wichtig und ganz, ganz toll. Das heißt, wir gehen, ich lade euch ein, mitzukommen, in deine Vergangenheit. Dann schauen wir miteinander an die große Wende, das ist das Motto in meiner Predigt, die große Wende, und schauen dann in die allernächste Zukunft hinein. Ich möchte mal zunächst den ganzen Bibelabschnitt gerne vorlesen. Epheser 2. In der Vergangenheit wart ihr tot. Denn ihr wart Gott ungehorsam und habt gesündigt. Ihr habt nach der Art dieser Welt gelebt und euch jener Geistesmacht unterworfen, die ihr Reich zwischen Himmel und Erde hat. Und von dort her ihre Herrschaft über diese Welt ausübt. Sie wirkt noch jetzt als Geist der Verführung in den Menschen, die sich Gott nicht unterstellen. So wie sie haben wir alle früher gelebt. Wir haben uns von unseren selbstsüchtigen Wünschen leiten lassen und getan, was unsere Triebe und Sinne verlangten. Darum waren wir, wie alle anderen Menschen, nach unserer ganzen Wesensart dem Strafgericht Gottes verfallen. Aber Gott ist reich an Erbarmen. Er hat uns seine ganze Liebe geschenkt. Durch unseren Ungehorsam waren wir tot. Aber er hat uns mit Christus zusammen lebendig gemacht. Bedenkt, aus reiner Gnade hat er euch gerettet. Er hat uns mit Jesus Christus vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm in die himmlische Herrschaft eingesetzt. In den kommenden Zeiten soll das enthüllt werden. Dann soll der unendliche Reichtum seiner Gnade sichtbar werden. Denn die Liebe, die Gott sichtbar werden, irgendwie komisch, sichtbar werden, nämlich die Liebe, die Gott uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Eure Rettung ist wirklich reine Gnade. Und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan. Sie ist Gottes Geschenk. Ihr habt sie nicht durch irgendein Tun verdient. Denn niemand soll sich mit irgendetwas rühmen können. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Ja, genau. Gottes Wort und Gottes Diagnose. Es gäbe jetzt diverse Möglichkeiten, sich aufzuregen über das, was ich hier jetzt gelesen habe. Besonders die Zustandsaussagen, wie es bei allen Menschen eigentlich aussieht und bei den meisten von uns ausgesehen hat. Aber ich sage, ich bemühe mich, ausschließlich das wiederzugeben, was die Heilige Schrift sagt, denn es ist gar nicht zeitgemäß. Und es ist nicht einfach meine subjektive Überzeugung. In der Vergangenheit wart ihr tot. Wir haben es gerade gehört, die Toten sind eigentlich noch ziemlich sehr lebendig. Sie leben, wie es ihnen gefällt, wozu es sie hinzieht. Das tun sie, sie versuchen das, was sie sich in Gedanken wünschen, versuchen sie auch zu tun, lassen sich treiben durch ihre Triebe und so weiter und so fort. Sie vertreten und verfehlen Gottes Gebote, sie leben aus, so wie es sie treibt und tun, was sie wollen. Wer das Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen kennt, erinnert sich an das Leben von dem jüngeren Sohn, der sich ja losgemacht hat vom Vaterhaus, von seinem Vater. Das steht für Gott in diesem Gleichnis. Der Vater, der seinen Sohn ziehen lässt mit seinem Erbe und so weiter und zieht hinein ins Land und verprasst seine Güter und lebt seine Gottlosigkeit so richtig aus und landet schlussendlich bei den Schweinen. Er stürzt ab, er will eigentlich frei sein, aber er leidet Hunger, Erniedrigung, Abhängigkeit, hängt sich an einen Bürger des Landes, heißt es dort in diesem Gleichnis. Und das passiert in der Fremde, in der Trennung vom Schöpfer, vom lebendigen Gott. Tod ist tot. Auch wenn menschlich gesehen vieles läuft. Also wir würden gar nicht jetzt auf den ersten Blick denken, dass hier unsere Umgebung, unser Land, dass das von toten Menschen bevölkert wird. Weil es läuft ja so viel, also einem wird ja fast schwindelig. Und wir würden denken, hä, wie, wo, was, tot? Diagnose von Paulus ist, es sind tote Menschen, sofern sie getrennt sind vom lebendigen Gott. Das ist die Diagnose der Heiligen Schrift. Sie können auch von sich aus keine Brücke zum lebendigen Gott bauen. Sie sind tot. Auch Religiosität bringt gar nichts. Jemand hat mal gesagt, ja, stell dich mal eine Woche in eine Garage, du wirst garantiert nicht zum Auto. Weil Tod ist Tod, was eben die Trennung vom lebendigen Gott angeht. Tod ist Tod. Da gibt es keine menschlichen Bemühungen, auch keine Appelle zum Besserwerden, Fruchten auch nicht. Die Toten leben angepasst an den Lebensstil einer sündigen, gefallenen Welt. Und ich möchte sehr bewusst machen, wir sind ja auf einer Zeitreise, das hat auch unser Leben geprägt. Also das ist nichts irgendwie Fremdes und die Gottlosen und so weiter. Das ist mehr oder weniger Teil unserer Lebensgeschichte. Wir haben die Trennung von Gott unterschiedlich ausgelebt, aber es ist Teil einer Geschichte von jedem und jeder von uns heute Morgen. Und ich lade euch ein, wirklich noch hier zu bleiben, in diesem ersten Teil von Epheser Kapitel 2, nämlich die Verse 1 bis 3, ganz genau. Und das Krasse ist jetzt, und ich gehe noch eine Ebene tiefer, diese ganze Lebenshaltung, dieser tote Lebensstil ist Ausdruck von der Herrschaft des Fürsten dieser Welt, des Satans. Ja, ich weiß, darüber redet man nicht so gern und ist auch nicht so aktuell und up to date und so weiter. Aber mir ist das egal, die Heilige Schrift spricht davon und meine persönliche Erfahrung spricht auch sehr viel davon. Ich habe das hier und da schon mal erwähnt. Ich engagiere mich seit mehr als 30 Jahren im Befreiungsdienst. Das heißt, wo es darum geht, dass Menschen frei werden von Dämonisierung. Also die Heilige Schrift spricht davon, dass diese Welt unter der Herrschaft des Satans, des Teufels ist. Und aus meiner eigenen begleitenden Erfahrung, also seelsorgerlichen Erfahrung, ist das auch wirklich bei Menschen Realität, die sich ganz bewusst auch die Kräfte der esoterischen Welt, der finsteren esoterischen, der finsteren Welt zunutze gemacht haben. Also wer da ganz bewusst mit der finsteren, unsichtbaren Welt lebt, ist in einem besonderen Vertragsverhältnis auch zur Welt der Finsternis, zur Welt des Satans. Und wenn sich ein Mensch umkehrt zu Jesus Christus und Christ wird, Christin wird, dann ist das unglaublich wichtig, solche Themen, also eine besondere Beziehung, intensive, sich nutzbar machende Beziehung zur finsteren, unsichtbaren Welt, unbedingt zum Thema zu machen und diese Bande im Namen von Jesus Christus zu kappen. Im Namen von Jesus Christus geht das. Und ich möchte euch nur bewusst machen, also beim Lebensstil der Menschen, die getrennt sind von Gott, von Natur aus, steckt das uns allen in den Knochen. Das bedeutet gleichzeitig, wir sind nicht einfach in einer neutralen Zone, sondern es bedeutet, wir unterstehen einer, sagt Paulus hier, einer Geistesmacht, das wird hier so ausgedrückt, die ihr Reich zwischen Himmel und Erde hat und von dort her ihre Herrschaft über diese Welt ausübt. Und sie wirkt jetzt noch als Geist der Verführung in den Menschen, die sich Gott nicht unterstellen. Und der Paulus nennt diese Macht an anderer Stelle die Macht vom Satan auch der Fürst dieser Welt, der den Menschen den Sinn verblendet. Ich habe eine 500 Watt Laserlampe, mit der könnte ich um Mitternacht bei uns hinterm Haus den Rasen mähen. So hell ist die. Und schau mal hinein in das Licht. Da denkt man ja auch, ein künstliches Licht, wow, toll. Schau mal hinein, du siehst gar nichts mehr. So hell ist das. Und das ist die Verführung des Satans, des Fürsten dieser Welt, der den Sinn der Menschen verblendet, sodass sie ihre eigene Situation kaum wirklich einschätzen können und erkennen können. Später im Epheserbrief, übrigens Kapitel 6, da spricht der Paulus auch nochmal von diesen Mächten. Er sagt nämlich zu uns als Christen, wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und Gewalten, gegen die bösen Geister, die diese finstere Welt beherrschen. Also, sind alles diagnostische Aussagen von Paulus. Und ich mache jetzt hier schon gerade mal so einen Gump. Deswegen, wer sich zu Jesus Christus hinwendet, dem Sieger von Golgatha, also dem Sieger des Kreuzes, haben wir hier ein Kreuz? Kommt noch, genau. Bin ich gerade ein bisschen von der Rolle, genau. Also indem Jesus Christus gekreuzigt wurde und an Ostern auferstand von den Toten, hat er den Satan besiegt. Und wer sich diesem Jesus Christus mit seinem ganzen Leben zuwendet, vielleicht ja auch heute Morgen, möchte euch da sehr ermutigen, wen es allenfalls betrifft. Wer sich also Jesus zuwendet und sein ganzes Leben für diesen Jesus Christus öffnet und Jesus einlädt, der befreiende Herr seines Lebens oder ihres Lebens zu werden, der hat einen Herrschaftswechsel erlebt. Und das ist so wichtig. Mir hat man ganz, ganz früher als junger Christ, also mit 19 durfte ich Christ werden, da hat man mir immer eingebläut und, oder eingetrichtert oder betont, du musst Jesus nicht nur als deinen Heiland, als deinen Retter annehmen, sondern auch als deinen Herrn. Und das habe ich immer ein bisschen so als drückend auch irgendwie erlebt, bis ich mal kapiert habe, es geht hier um Herrschaftsverhältnisse. Und deswegen bin ich schon jetzt seit Jahrzehnten begeistert von der befreienden Herrschaft von Jesus Christus. Das ist der Hammer. Und deswegen entrinnen aus dieser wirklich deprimierenden Situation, wo wir jetzt schon ein paar Minuten jetzt dran sind, dieser Diagnose, dieser krassen negativen Diagnose, ist ja deprimierend. Wer dort entrinnen will, ausbrechen will, kann das tun, sofern Jesus Christus ihn oder sie ruft. Das kann auch heute Morgen sein. Dann ist Freiraum da, zum sich Jesus Christus zuwenden. Dass man vielleicht sagt, ja, wenn ich dann mal alt bin, dann kann ich mich immer noch das Leben für Jesus öffnen. Das ist ein Trugschluss. Das kann man nicht einfach so entscheiden, wie man gerade Lust hat und das gerade will. Sondern der Anruf, wenn du den hörst, der Anruf von Jesus Christus, unter seine befreiende Herrschaft Schritte zu tun, also sich hineinzubegeben und Jesus Christus das Leben zu unterstellen, das ist der Schritt in die Freiheit. Und ihr merkt vielleicht auch schon, es geht nicht ab in dieser Welt ohne Herrschaftsverhältnisse. Und Paulus sagt, entweder du unterstehst den Mächten der finsteren Welt, die ganze Welt liegt im Bösen, sagt der Johannes mal, also der vom Johannesevangelium in einem seiner Briefe. Also die ganze Welt liegt im Argen. Also entweder du unterstehst dieser Herrschaft oder du unterstehst der befreienden, wohltuenden Herrschaft von Jesus Christus. Und da kannst du zugreifen, sofern dich der Anruf Gottes, wie vielleicht jetzt heute Morgen, auch wirklich erreicht. Ja, und der Schlussgong jetzt von der Diagnose von Paulus ist, ich darf es nicht und will es nicht unterschlagen, obwohl es irgendwie immer wieder auch unbequem ist, weil es nicht so zeitgemäß ist. Menschen, die unter der Herrschaft des Fürsten dieser Welt bleiben und nicht zu den befreiten Menschen von Jesus Christus gehört, ist und bleibt dem Strafgericht Gottes verfallen. Paulus sagt auch, wer einfach so gegen besseres Wissen einfach so weiter lebt, wie alle leben, gehört zu den Kindern des Zornes. Ich will das jetzt nicht weiter erläutern, aber der lebendige Gott, unser Schöpfer, der diese Welt geschaffen hat, der uns alle geschaffen hat, ist kein Freund von Gottlosigkeit, ist kein Freund von den Machenschaften dieser Geistesmacht, die Sphäre zwischen Himmel und Erde beherrscht, also den Mächten des Satans. Ist kein Freund davon. Und deswegen, es geht hier um Strafgericht. Es geht, also wer in der Gottlosigkeit verharrt und bleibt, trägt alle Konsequenzen auch von dem. Und Gott ist kein Freund. Gott ist zornig über auch alles, was sich aus dieser Gottesferne ergibt, an moralischen Fehlschüssen und aber auch guter Moral. Gute Moral ist nicht besser, nur weil sie vielleicht menschlich gesehen gut ist. Die Frage ist, stehst du unter der Herrschaft von Jesus Christus? Sonst bleibst du unter dem Strafgericht, unter dem Zorn Gottes. Ja, ich weiß es, also ich sage das ja auch nicht gerne, aber ich möchte das betonen hier heute Morgen, anlässlich vom Epheserbrief, was wirklich die Heilige Schrift, das Wort Gottes, sagt. So, und das jetzt alles zu wissen, also es macht ja wirklich nicht Spaß. Also Spaß macht es absolut nicht. Und deswegen finde ich natürlich jetzt ganz, ganz toll, und das möchte ich jetzt Schritt für Schritt mal lesen, die große Wende. Also wenn das jetzt alles gewesen wäre, was ich bis jetzt gesagt habe, euch ins Bewusstsein gehoben habe, aus der Heiligen Schrift, die Diagnose von Paulus, ja, also dann wäre Depression angesagt und Deprimiertheit und so weiter. Aber ich bin richtig happy und ich habe auch nochmal wieder gegumpt, so ein paar Mal innerlich und äußerlich, als ich mich so vorbereitet habe, mich mit diesem Bibelabschnitt auseinandergesetzt habe, die große Wende. Und das ist jetzt Epheser Kapitel 2 ab Vers 4. Aber Gott. Wow, das große Aber. Den Kindern sagt man immer mei, nicht aber. Aber dieses göttliche aber Gott ist reich an Erbarmen. Und das muss man mindestens so deutlich jetzt mal hören und zur Kenntnis nehmen und auf sich wirken lassen, wie vorher diese deprimierende, aber ja sehr realistische Diagnose. Aber Gott ist reich an Erbarmen. Er hat uns seine ganze Liebe geschenkt. Und die konzentriert sich darauf, dass der lebendige Gott konkret geworden ist und seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt, die so deprimierend aussieht, wie Paulus das vorhin beschrieben hat, gesandt hat, um für alle Menschen da zu sein, der Ausweg zu sein, der Weg zu sein zum Vater. Er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater als durch Jesus Christus. Darin hat der lebendige Gott alles, was er an Liebe hat, gezeigt. Für diese Menschen, die in dieser ganzen Gottlosigkeit da sind. Um sie zu beglücken. Und Paulus sagt es noch einmal. Durch unseren Ungehorsam waren wir tot. Aber er hat uns mit Christus zusammen lebendig gemacht. Bedenkt, sagt Paulus, aus reiner Gnade hat er euch gerettet. Er hat uns mit Jesus Christus vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm in die himmlische Herrschaft eingesetzt. Und jetzt bin ich einigermaßen beruhigt, dass es jetzt dann noch heißt, in Vers 7, in den kommenden Zeiten soll das enthüllt werden. Drum muss ich mir jetzt hier nicht einen abbrechen. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Zusammen mit Christus lebendig gemacht. Mit Jesus Christus sind wir vom Tod aufgeweckt worden. Wir, da geht es jetzt um die Menschen, zu denen, glaube ich, die Mehrzahl von uns heute Morgen auch gehört, die ihr Leben für Jesus Christus und seine Macht und seine Größe geöffnet haben. Wir, das sind jetzt wir, die das einmal erlebt haben und die Tag aus, Tag ein irgendwie mehr oder weniger immer wieder davon auch leben. Und ich sage auch davon profitieren. Genau. Und deswegen, aber wie das genau funktioniert, mit Christus zusammen lebendig gemacht, mit Jesus Christus vom Tod auferweckt, mit ihm in die himmlische Herrschaft eingesetzt, in den kommenden Zeiten soll das enthüllt werden. Dann soll der unendliche Reichtum seiner Gnade sichtbar werden. Die Liebe, die Gott uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Ich kann eigentlich auch nicht mehr dazu sagen. Aber es hat ganz viel zu tun, so viel weiß ich, mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Denn der Heilige Geist überschreitet Zeit und Raum. Das ist ganz spannend. Darüber habe ich auch schon gepredigt, aber nicht hier. Es gibt bei Gott keine Zeit. Und das löst ganz, 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 ganz viele Fragen. Also klärt sie nicht alle, aber man kommt zur Ruhe, wenn man das mal weiß, dass es bei Gott keine Zeit gibt. Und dass der Heilige Geist jetzt das, was passiert ist, wo Jesus Christus gekreuzigt wurde, wo er von den Toten auferstand, Auffahrt, da erinnern wir uns dann noch wieder, Sitzen zur Rechten Gottes, dass das alles mit uns zu tun hat. Das ist nicht einfach nur eine Theorie, ein netter Gedanke, sondern hier geht es um Realitäten. Und dass das Dinge sind, Abläufe sind, Prozesse sind, Jesus gekreuzigt, Jesus auferstanden von den Toten, ganz real, aufgefahren zu Gottes rechter Seite, das ist die Seite des Sieges Gottes, dass das auch uns mit uns zu tun hat und wir davon profitieren, das hat mit dem Heiligen Geist zu tun, der Zeiten und Räume überwindet. Und deswegen, wenn wir zum Beispiel sagen, nur ganz kurz, wir sagen ja auch manchmal einem Menschen, der sich gerne für Jesus Christus öffnen möchte, leg deine Schuld und deine Sünden und deine Gottlosigkeit am Kreuz ab. Na, am Kreuz. Ja, weil bei Gott gibt es keine Zeit. Und wer dann zu dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus kommt, kann das. Weil die Kreuzigung und die Auferstehung sind so präsent, dass ich so quasi dabei war vor 2000 Jahren. Oder dass ich dem Ganzen jetzt das beobachte und merke und für mich persönlich nacherlebe. Das ist unglaublich faszinierend, wie der Heilige Geist so Gräben der Zeit und vom Raum einfach überwindet. Und deswegen habe ich vorhin diesen Begriff Zeitreise auch sehr bewusst gebraucht. Das ist nicht eine Theorie oder was man so im Fernsehen mal vielleicht erlebt, so eine Zeitreise, sondern also wir als Christinnen und Christen, für uns sind die Taten vom lebendigen Gott, auch in der Heiligen Schrift, wie Gott handelt, immer so, wie es heute passiert. Also jemand hat mal gesagt, das muss ich schnell mal hier sagen noch, also in der Bibel stehen viele, viele alte Geschichten, die heute passieren. Und das finde ich sagenhaft. Also deswegen, also ich rette mich hier mal, weil ich das nicht erklären kann, so dieses mit Jesus gekreuzigt, mit Jesus auferstanden, mit Jesus in die Herrschaft eingesetzt. Genau, also es bräuchte vielleicht eine extra Predigt oder einfach ein bisschen warten noch, bis wir das dann erleben werden oder das uns auch enthüllt wird. So, und als ich mir hier so viele Gedanken gemacht habe über diesen Bibelabschnitt, da ist mir ein wahnsinniges Lied eingefallen. Also, wir werden das nachher singen. Also, danke für die tolle Zusammenarbeit mit dir, Max Erik. Ich habe dir Max Erik gefragt, du, können wir das singen? Und ich sage hier schon, es fühlt sich eigentlich sehr, sehr schmalzig an und sehr alt. Und das Lied ist auch sehr, sehr alt. Irgendwie von 1750. Aber das nimmt mir doch immer wieder der Ärmel inne, nämlich Amazing Grace. Und ich lade euch ein, das nachher zu singen, und zwar aufrecht und mit Überzeugung und alles mal auf der Seite lassen. Oh, wo bin ich denn hier? So altertümliches Zeug, typisch wie der Kirche, so Museumsatmosphäre und so. Nee. Da geht es hier um einen Menschen, John Newton heißt er, der war Captain eines Sklavenschiffs. Und am 10. Mai 1748 geriet er mit seinem Schiff in schwere Seenot und hat Gott angefleht, er möge ihn und das ganze Schiff retten. Und das passierte. Und aufgrund von dieser Erfahrung hat er eine Kehrtwendung erlebt und hat sein Leben dem lebendigen Gott übereignet. Und der Bericht sagt so, Danach behandelte er zunächst die Sklaven menschlicher. Und nach einigen Jahren gab er seinen ersten Beruf ganz auf und wurde stattdessen Pastor. Und nachher mit William Wilberforce, der ist Engländer gewesen, hat er sich eingesetzt für die Bekämpfung der Sklaverei. Das ist der Hintergrund von diesem Lied Amazing Grace. Und ich möchte euch gerne jetzt vier Strophen gerne lesen. Und die drei oder vier werden wir nachher dann noch singen. O Gnade Gottes, wunderbar, hast du errettet mich. Ich war verloren, ganz und gar, war blind, jetzt sehe ich. Die Gnade hat mich Furcht gelehrt und auch von Furcht befreit. Seitdem ich mich zu Gott bekehrt, bis hin zur Herrlichkeit. Durch Schwierigkeiten mancher Art wurde ich ja schon geführt. Doch hat die Gnade mich bewahrt, die Ehre Gott gebührt. Die Erde bald wie Schnee vergeht und auch der Sonnenschein. Doch Gott, der hier schon mit mir geht, wird immer bei mir sein. Das ist von einem Menschen, der sagen kann, ich habe es erlebt, Gott ist reich an Erbarmen. Er hat mir, uns, seine ganze Liebe geschenkt. So, jetzt noch zum Schluss von diesem Abschnitt. Eure Rettung ist wirklich reine Gnade, sagt Paulus hier. Ihr empfangt sie allein durch den Glauben, ihr selbst habt nichts dazu getan. Ein Angeklagter steht vor Gericht. Er wird für sein Tun zur Rechenschaft gezogen. Er hat im angetrunkenen Zustand, ohne eine Fahrerlaubnis zu haben, ein Auto gelenkt. Beim Herausfahren aus der Parklücke beschädigt er mehrere Autos, indem er vor- und hinter parkierende Autos zusammenschiebt. Einen herbeilaufenden Polizisten überfährt er. Der Polizist stirbt noch am Unfallsort. Mit überhöhter Geschwindigkeit rast er durch die Stadt, überfährt eine Mutter mit ihrem Kind. Auf der Flucht vor der Polizei fährt er dann in umgekehrter Richtung in eine Einbahnstraße, beschädigt mehrere Autos und verletzt mehrere Menschen. Schließlich wird der Angeklagte auf der Flucht, weil er keinen Ausweg mehr sieht, zum Geisterfahrer. Als Geisterfahrer verursacht er einen Unfall mit mehreren Toten, Verletzten und einem Sachschaden in Millionenhöhe. Das Urteil für uns ist klar. Ab ins Gefängnis mit diesen Menschen. Denn Strafe muss sein. Der Richter verkündigt jetzt das Urteil. Der Angeklagte ist freizusprechen. Ihm ist eine Fahrerlaubnis auszuhändigen, ebenso ein neues Auto, damit der Angeklagte weiterfahren kann. Ich bezahle den entstandenen Schaden und mein Sohn geht für den Angeklagten ins Gefängnis. Und dieser Autofahrer ist übrigens ein erdachter Text. Und dieser Angeklagte hat eine Aufgabe, nämlich zu greifen, was ihm angeboten wird. Und das heißt Glauben. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich werde nicht müde, es immer wieder zu sagen, denn Glauben heißt nicht nur Vertrauen. Glauben heißt vor allem zu greifen nach dem, was da ist. Zu greifen nach dem, was da ist. Und wenn jetzt auch in dieser Geschichte greifen nach dem, was da ist, was mir angeboten wird, Dasselbe auch, was wir gehört haben jetzt aus hier Epheser 2, nämlich die Diagnose von Paulus. Aber Gott mit seiner unermesslichen Liebe und voller Erbarmen und hat uns lebendig gemacht und hat uns auferweckt und hat uns in Herrschaftsposition versetzt. Das ist alles ohne uns und außerhalb von uns passiert. Aber unsere Aufgabe ist, greifen nach dem, was da ist. Und das heißt, umkehren, und ich benutze dieses altbiblische Wort, sich bekehren und neues Leben erhalten vom lebendigen Gott. Und für mich ist jetzt der Höhepunkt, und da habe ich selber, ich bin ziemlich viele Jahre schon Christ, seit 47 Jahren, und bin zudem auch noch Berufschrist. Und da ist man immer ein bisschen hart gesotten auch. Aber was mir jetzt echt der Ärmel ineknau hat, weil ich habe auch noch nie über diese Passage gepredigt, nämlich hier Epheser 2, Vers 10. Und bin jetzt am Anfang, jetzt wirklich zu checken, was da eigentlich gesagt wird. Durch Gott, via Paulus. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Wir als Freigelassene, wir als Befreite, als Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus Christus. Er, und jetzt kommt der Hammer, er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Also x-mal hat der Paulus hier jetzt von Gnade geschrieben. Und danach, wie geht es dann weiter? Wenn der Mensch Ja gesagt hat zu Jesus, dann geht es weiter mit Stress und mit Gesetzlichkeit und sich zermerieße und Druck, wo gemacht wird. Nein. Gott hat sogar das, was wir tun sollen, vorbereitet. Und das finde ich jetzt wahnsinnig. Also ich bin auch zum Teil, die Fahrt, wo ich heute Morgen gefahren bin, ist mir das immer wieder durch den Kopf durchgegangen und so. Wie kann ich denn das gut erklären? Und also die Dinge, die unsere Aufgaben sind als Christinnen und Christen, hat er schon vorbereitet. Sie sind schon da. Wir müssen nur noch das, was er vorbereitet hat, tun und ausführen. Und da merke ich wieder, greifen nach dem, was da ist. Ich glaube, das ist so der Schlüssel, mit Vers 10 hier gut umgehen zu können. Und das heißt für mich, Gnade ist nicht nur ein top wichtiges Thema, bevor ein Mensch Christ wird, sondern ihr kennt alle den Begriff Heiligung, wachsen im Glauben, Gottes Willen ernst nehmen. Heiligung ist genauso Gnade, Leben aus Gnade. Und das finde ich jetzt, habe ich so irgendwie noch nicht geschnallt, so richtig, schon aus der Kraft von Gott leben und so weiter. Aber dass es hier so steht, das ist vorbereitet. Heiligung ist aus Gnade heraus. Und kein Raum für Gesetzlichkeit. So, und wie das aussieht, dieses Leben, dieses als Christ leben, Heiligung aus Gnade, davon spricht dann der Epheserbrief in den Kapiteln 4 bis 6. Und das ist ganz, ganz, ganz spannend. Wo der Paulus nämlich sagt, so ermahne ich euch nun. Also Christen, die in der Gnade leben, die aus Gnade heraus ihren Lebensstil gestalten, bekommen ein Bild davon, was so Themen sind, was jetzt anliegt. Und unsere Aufgabe ist, zu greifen nach dem, was da ist. So, und dabei wünsche ich euch und mir nochmal eine ganz andere Art von sehr bewussten und spannenden Erfahrungen.